Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Gulaikow.
Und ich treffe in dieser Folge den Bremer Kinder- und Jugendbuchautor Will Gmeling, und zwar an einem seiner Lieblingsorte.
Wie schön, dass du Zeit für mich hast. Das ist voll lieb.
Du musst da deine Karte kaufen.
Moin. Hi, einen Eintritt bitte. Bitte. Willst du in Badehose dein Interview machen oder lieber erst angezogen? Das wird dann doch kalt, oder? Herzlichen Dank. Danke. Danke. 16 Grad Außentemperatur. Wir sind im Stadionbad in Bremen. Punkt Öffnungszeit standen 4, 5 Frauen vor der Tür, du direkt dahinter, denn du liebst Freibäder. Ich muss sagen, ich bin ein Naturbadmensch. Ich hüpfe total gerne in Seen und Meer. Was ist das Freibad für dich, lieber Will? Herzlich willkommen erstmal. Entschuldige.
Herzlich willkommen. Das ist eine sehr weite Frage. Also das Freibad bedeutet für mich sehr viel. Dieses hier speziell, das Stadionbad, ist das Bad meiner Kindheit, wo ich schon mit meinem Papa war, als ich klein war, wo ich zum ersten Mal vom Zehner gesprungen bin. Aber ich gehe überall, zum Beispiel, wenn ich auf Lesereise bin, habe ich immer meine Badehose dabei und gehe immer in alle möglichen Bäder und im Sommer natürlich in Freibäder. Aber ich kann gar nicht genau sagen, was das alles ist. Das ist dieses natürlich erstmal diese geordnete Bahn, dieses Becken, was ich irgendwie ganz schick finde. Ich mag das gern, dieses Blau, natürlich das typische Freibadblau. Und was ich an Freibädern ganz besonders toll finde, dass das eigentlich komplett demokratische oder fast schon kommunistische Orte sind. Also es zählt nicht mehr Geld oder so, oder es gibt ganz andere Attribute, die wichtig sind. Hier sind erstmal alle gleich und in Badekleidung. Ach, es gibt so viel zu sagen. Das ist eine ganz große Idee. Und Deutschland hat übrigens die meisten Freibäder in der ganzen Welt. Diese Freibadkultur, die wir so kennen, ja? Also so mit 50 Meter Becken, dann Sprungbecken, dann Pommesbude und all dieses Modell. Das ist wirklich sehr deutsch. Österreich gibt das noch, aber schon in anderen Ländern wird das überall weniger. Das ist was ganz Tolles an Deutschland, die Freibadkultur.
Der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich bin jetzt hier im Freibad und finde es total schön. Du wirst aber wirklich ins Wasser gehen. 19 Grad hat die Temperatur. Ich bin offiziell ein Weichei. Du bist ein abgehärteter Typ.
Aber ich gebe mir Mühe, dann kein zu sein. Schauen wir mal, die Dame, die da jetzt gerade ins Wasser geht, geht direkt rein.
Oh Gott,
ohne
zack, ja.
Nachzudenken, die ist stark. Ja. So muss man es machen.
Und bist du so einer, der eine Viertelstunde am Beckenrand steht?
Nee, ich mache das genau wie sie. Aber weil das strategisch klüger ist. Und da kann man trotzdem weich sein. Ich glaube, ich bin ich manchmal. Aber ich habe es auch gern warm. Aber sich dem Wasser, und es ist ja noch nicht so kalt, zu stellen, das geht nur so, indem man es wirklich macht.
Ja. Ich treffe mich mit den Autorinnen und Autoren hier für die Schreibgespräche immer an dem Ort, wo sie gerne schreiben oder wo sie gerne sind. Das könnt ihr euch ja aussuchen. Deine Liebe zum Freibad hast du formuliert und auch die Bedeutung und die Besonderheit in Deutschland. Geschrieben hast du hier aber auch noch nicht, oder?
Doch.
Wirklich so mit Zettel und Stift?
Ja. Ich habe immer meinen Zettel, alles mögliche Zeug dabei. Sicher. Ja. Wenn ich zum Beispiel zu Hause am Rechner nicht weiterkomme, was ganz oft so ist, dann gehe ich einfach her und dann bringe ich einmal rein und dann kommen ganz neue Sachen. Ja. Doch, das ist auch ein Schreibort. Jetzt nicht so ein, ich sitze hier nicht mit Laptop oder sowas.
Das wäre seltsam, oder?
Total. Ja. Sehr angeberisch so. Aber ich habe hier immer was dabei.
Ja. Deine Bukowski-Kinder, dein berühmtestes Buch, oder sagen wir so, das am meisten ausgezeichnet ist mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2020, die hast du ja auch ins Freibad geschickt. Wir haben da schon mal vor ein paar Jahren drüber gesprochen. Und seitdem habe ich Freibad-Pommes noch mehr in mein Herz eingeschlossen. Weil du so schön erklärt hast. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist hier so ein Ort, wo alle gleich sind. Mhm. Spielt deswegen dein Buch und deine Literatur, die Bukowski-Kinder holst du ja immer wieder raus, hast du die deswegen ins Freibad gepackt?
Ich weiß gar nicht, ob ich die ins Freibad gepackt habe. Die wollten ins Freibad.
Die wollten schwimmen, die wollten draußen sein.
Das bestimmt ich ja nicht, was die wollen. Ja. Ich schreibe mir das mal auf. Das ist nicht so eine bewusste Entscheidung, dass man so Material hat und da hat man einen Ort, dann denkt man so, jetzt kommen die zusammen und ich bestimme alles, sondern das ist schon so, die wollten dahin. Die waren da schon, also die wollten dahin. Ich musste das aufschreiben, ja? Also es ist wirklich so. Also und irgendwann ist es ja so, das ist jetzt tatsächlich so, irgendwann sind es ja die Gestalten, die die Oberhand bekommen in so einem Buch und nicht mehr der Autor.
Okay. Weiter. Sprechen deine Figuren mit dir?
Mit mir?
Ja.
Ja, klar. Ja.
Und welche Rolle nimmst du da ein? Bist du so eine Art Papa oder was bist du?
Nö, ich bin jedes Mal jeder verschieden. Also so, wenn man so ein Bücher schreibt, wo viele Wesen vorkommen, viele verschiedene Charaktere, merkt man ja irgendwann beim Schreiben, also auch bei den negativen Charakteren, die man negativ findet, die, so einen Anteil hat man auch.
Das muss raus auch, ne?
Ja, ja. Das muss raus und das muss auch ausgedrückt werden. Man ist ja jetzt nicht nur irgendwie Katinka oder so. Es ist dieses Mädchen, diese Familie, man ist auch ganz andere Dinge. Und ich jedenfalls. Also ich glaube, das zählt für alle.
Du hast Jubiläum in diesem Jahr, wenn es stimmt, dass du seit 1994 Kinder- und Jugendbücher schreibst.
Ja, ja, ne? Stimmt, ja, stimmt.
Du, ich habe noch mal nachgeguckt in Unterlagen und das letzte Mal, als wir gesprochen haben, waren es 25 Jahre, jetzt sind es schon 30.
Guck mal, sind jetzt 5 Leute im Becken. Toll.
Perfekt,
passt. Ja, nee, stimmt. Ist so, wo du sagst, ist genau 30 Jahre, genau, Kinderbücher.
Hättest du gedacht, dass sie dich so lange gefangen nehmen? Oder ist das falsch ausgedrückt?
Nee, das ist so. Ob ich das gedacht hätte? Nee, aber ich habe auch nicht das Gegenteil gedacht. Ich habe einfach immer von Buch zu Buch gedacht oder von Buch zu Buch geschrieben. Und dann irgendwie kam eine neue Lust auf was Neues und dann ging es weiter. Und ich habe es auch nicht so schwer gehabt insofern, als dass ich von Anfang an gute Verlage hatte. Also mir fiel das Weitermachen oft, nicht immer, aber auch leicht, weil wenn du jetzt jahrelang Verlage suchst oder frustriert wirst, dann überlegt man sich das vielleicht nochmal, ja? Ob man das immer macht. Aber ich hatte schon beim ersten Mal großes Glück und wenn ich das dann auch meine Zeit lang nicht hatte, hat mich trotzdem irgendwas anderes gehalten. Von daher, das ging schon. Es ging von Buch zu Buch.
Eine Frage, die man AutorInnen, die für Erwachsene schreiben, niemals stellt, warum sie das für Erwachsene tun und nicht für Kinder und Jugendliche.
Genau,
aber also euch, das gleich. Genau. Und deswegen mache ich es natürlich, aber auch aber euch fragt man ja immer, warum schreibt ihr denn für Kinder und Jugendliche, obwohl ich denke, es bringt bestimmt viel mehr Spaß.
Das ist die Antwort. Ja. Nächste Frage.
Nächste Frage.
Nächste Frage, ne? Genau. Viel mehr Spaß.
Und die Altersgruppe, machst du dir da Gedanken? Ab 9, ab 10,
nö,
ab
14? Nö, das ergibt sich ja auch durch den Text. Wenn du jetzt irgendwie sowas... Vor kurzem habe ich so ein Bilderbuch geschrieben, das hieß Pizzakatze. Das ist natürlich klar, dass es jetzt nicht so sehr für 13-Jährige ist oder so, sondern eher so für Kleine. Und dann muss man sich irgendwann festlegen, merkt man, okay, das Bilderbuch, also das ergibt sich ja dann aus dem Text, wenn man merkt, das ist eine Pizzakatze und ich schreibe ein Gedicht. Dann ist irgendwie klar, ob das ab 5 ist oder so, oder 4.
Bist du witzig oder nur deine Bücher?
Ob ich witzig bin?
Weil deinen Büchern, und ich kann das unterstreichen, wird ja ein gewisser Humor nachgesagt.
Ja, ich habe auch gewissen Humor, wenn mir danach ist, ne?
Ja.
Also heute jetzt gerade, wenn ich hier mit dir sitze und das Wasser gluckert so schön und dieses einmalige Gluckern, ich hoffe, das kommt hier rüber.
Ich denke, wir werden es hören, ja.
Aber gleichzeitig ist natürlich auch zum Beispiel die Melancholie, dass es der vorvorletzte Tag ist. Und das ist natürlich auch da, ne? So was wie Melancholie, aber Humor ist auf jeden Fall da.
Wenn man sich deine Bücher anschaut, und das merkt man jetzt ja auch, du bist ein Beobachter, oder? Du nimmst immer, scannst du immer.
Naja, aber ich gucke ja auch immer Schwimmstile an. Mhm. Und er kämpft sich so mit seinem Kraul durchs Wasser, den kenne ich, aber ist schon hart am Arbeiten.
Ja.
Weißt du, manchmal siehst du so Leute, die so kraulen, ganz leicht, meistens Frauen, ja? Mühelos, hier ist wirklich Arbeit. Lieber Happe Kerkeling, Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Sonst kommt da nichts raus. Ne? Guckst du das für dich oder ist alles, was du um dich herum wahrnimmst, irgendwie auch Recherche fürs nächste Buch?
Nee, überhaupt nicht. Ich mache keine Recherche fürs nächste Buch. Weil die Bücher kommen ja von selber. Also ich gucke auch nie nach einem neuen Thema oder so. Die Themen kommen von selber.
Aber weil du sie siehst, weil sie dir begegnen, du hast...
Das fragen die Kinder auch immer. Die kommen von oben, vom Himmel.
Ach, wie schön.
Es ist wirklich so. Ja. Manchmal, zum Beispiel, jetzt habe ich, mein letztes Buch handelt von so einem Mädchen...
Molly Blume.
Ja, das sperrt ihre Eltern ein, um sie vom Smartphone-Sucht zu befreien. Das war ein Thema, was mir immer schon auf den Nägeln brannte und was ich dann auch bewusst geschrieben habe. Ja? Aber der Moment, wo ich hatte das 2 Jahre lang vor, und der Moment... Wo man das dann kann oder so, einem der erste Satz einfällt, ist das ja meistens, den man geschenkt bekommt, den kann man nicht beeinflussen. Also ich hab kein Anliegen beim Schreiben eigentlich. Ne?
Keine Botschaft, keine
Moralapostel? Keine Botschaft, höchstens jetzt ein bisschen bei diesem Smartphone-Buch, das ist schon ein bisschen, aber sonst habe ich kein pädagogisches Anliegen. Also sagen jetzt, ich will kein Buch über gegen die AfD schreiben, ich will kein Buch gegen die Klimaerwärmung schreiben, das sind mir so... großartige Themen, das würde ich nicht machen. Ja?
Aber sagen wir so, Geld oder wenn jemand nicht so viel hat und dadurch Ungerechtigkeit, das ist ja schon was dich bewegt, oder?
Ja, das ist sicher, weil ich das auch selber erlebt habe vielleicht. Ne? Ja. Aber klar, das bewegt mich, sicher, klar. Aber dann schreibe ich über das, was mich bewegt, aber ich schreibe keine programmatischen Bücher.
Aber bewegen willst du schon was,
ja,
oder?
Klar.
Und sagen.
Ja, natürlich, klar.
Sonst wäre doof irgendwie, ne?
Sonst ist ja doof.
Das ist doof, ne? Obwohl, es kann immer noch humorvoll sein und Unterhaltung ist ja auch wichtig. Ja,
das kann immer noch humorvoll sein. Und ja. Ich glaube, die besten Bücher sind auch die, die erstmal kein so ein hohes Anliegen und keine so hohe Absicht haben, sondern einfach geschrieben wurden. Also Pippi Langstrumpf hat sie sich jetzt wahrscheinlich auch nicht lange überlegt, ach so, den kriegen, was ist jetzt der Impetus, was ist jetzt die Botschaft, oder, sondern das musste wahrscheinlich raus. Ne? Ja. Nicht, dass ich mich mit der vergleichen will.
Doch, warum
nicht? Nee, gar nicht.
Nee, gar nicht.
Nur, es fiel mir gerade ein. So.
Hier, den ersten Satz hast du gerade angesprochen. Und so nebenbei erzählt auch, so ein Buch kann schon mal 2 Jahre liegen. Fängst du erst mit dem ersten Satz an? Muss
ja,
der da
auf jeden
sein?
Fall. Und am besten, der Titel ist schon mal da. Das, wenn der Titel da ist am Anfang, geht alles irgendwie viel besser. Und die ersten paar Sätze kommen auch immer meistens so von oben als Einstiegshilfe. Ja, es ist wirklich so. Und ja, manchmal muss man, das ist wirklich der richtige Zeitpunkt. Den gibt es für jeden Buch oder für jeden Satz gibt es einen richtigen Zeitpunkt.
Nimm uns mal mit. Ist erst die Idee da oder kommt wirklich der Titel und der erste Satz vom Himmel zu dir herab,
genau,
und du fängst an?
Das zweite.
Echt?
Ja, genau.
Und dann kommt die Idee oder ist
genau,
die da
ganz,
schon impliziert?
Nein, ganz genau so. Erstmal kommt der erste Satz. Meistens vielleicht auch gleichzeitig, aber wo du so genau fragst. Aber es ist wirklich so. Eigentlich kommen zuerst die ersten Sätze.
Bei dir klingt das so, als würdest du, und du schreibst ja relativ viel, wenn man sich die Liste anschaut, als wäre das eine ganz einfache Geschichte. Viele Autoren und Autoren sagen ja, das ist harte Arbeit.
Nee, Katharina, das ist nicht so. Ich rede von den ersten Sätzen. Die
ja,
also,
und dann?
Dann wird es schwer. Also mir fällt das Schreiben wirklich sehr schwer. Nicht immer, also so was Pizzakatze hat irgendwie 2 DIN A4 Seiten, das war lustig, ne? Ja. Da habe ich mir Zitroneneis gekauft und habe das geschrieben. Aber jetzt schreibe ich das für so ein Jugendbuch seit 1,5 Jahren. Das ist richtig, also wirklich mühsam. Nee, schreiben ist mühsam. Also das fällt mir überhaupt nicht leicht. Und ich habe auch so ein bisschen, glaube ich, jetzt würde man wahrscheinlich so sagen, ADHS, ich kann jetzt auch nicht ewig lange in diesem Rechner sitzen, dann stehe ich wieder auf. Guck mal, die hat einen schönen Stil.
Oh, ganz gleichmäßig.
Also schreiben fällt mir wirklich so nicht leicht.
Und was machst du, wenn es so gar nicht vorangeht? Wir wollen ja über den Prozess an sich reden.
Genau.
Also wenn du da sitzt, dein ADHS treibt dich vom Schreibtisch hoch, du drehst eine Runde, gehst ins Schwimmbad und dann?
Genau. Setz mich wieder hin. Manchmal gibt es natürlich auch gute Momente, wo man liegt, wo ich sitzen bleibe. Einen kleinen Kaffee trinken, 5 Minuten schlafen, dann wieder an den Rechner. Also dabei dürfte mich niemand beobachten. Ja?
Okay.
Aber im Ganzen dann, wenn du so eine Phase über ein, zwei Jahre siehst, dann gibt es ja trotzdem so was wie eine Kontinuität.
Mhm.
Also gibt es die doch, nur eben andauernd unterbrochen durch Aufstehen oder woanders hingucken. Oder dann habe ich auch noch so einen gefährlichen Arbeitsplatz in Wallanlagen, wo nicht. Ich gucke direkt auf so eine riesen Eiche, wo immer was los ist.
Okay.
Ne? Eichhörnchen und unten ist ein Reiher. Ist immer was schwer was los, was man sich, ich meine, leicht auch gut gut woanders hinschauen kann.
Ja, du magst eh gerne Tiere, ne? Irgendwo habe ich es mir notiert. Du hast sehr viele Tiere in. Jetzt, ich bin immer sehr gut mit meinen Notizen hier. Dann finde ich das wieder nicht. Ich habe mir schlaue Sachen. Katzen hatten wir schon,
Noten,
die Pizzakatze.
Ein
Eichhörnchen hat auch schon mal eine Rolle gespielt, oder?
Kann sein.
Was machen Tiere? Sind die schlauer? Oder machen die einfach auch wieder Spaß?
Nee, die sind anders schlau als wir. Die wissen auch gar nicht, was schlau ist.
Die machen einfach.
Ne? Ja, die wissen gar nicht, die sagen jetzt nicht, ich bin schlau oder ich bin schlauer als. Wir wissen ja, wie schlau Raben sind, aber es ist unsere Kategorie. Und das interessiert mich wahrscheinlich. Das ist völlig jenseits. Es ist ein anderes Spiel, was da gespielt wird, ne? Bei Tieren. Ich kann dich gar nicht so genau sagen, will ich auch gar nicht. Ich mag gerne Tiere gerne.
Ich mag auch gerne Tiere.
Genau.
Das verstehe ich.
Und dein Lieblingstier?
Oh, das ist total schwierig. Ich habe gerade Hochlandrinder kennengelernt.
Oh.
Die fand ich unendlich ästhetisch in ihrer fast
Nichtbewegung.
Die fand ich toll. Sonst bin ich ganz klassisch auch Hund. Aber ich liebe, ach nee, jetzt machen wir Krach. Ich liebe Eichhörnchen. Wir hatten ein Eichhörnchenbaby, was dieses Jahr bei uns an die Balkontür geklopft hat. Kurz warten. Und sagte, hilf mal, dein Lieblingstier?
Ach, Sex und so. Ich glaube, Krähen.
Weil die so schlau sind?
Ja, Krähen, ja, weil die so schön sind. Aber kann ich gar nicht. Ich glaube, Krähen. Sag ich heute mal Krähen.
Gut. Morgen sagst du was anderes. Das mag ich.
Das
mag ich gern. Wenn du den Kampf geschafft hast und dein Buch, könnte man sagen, hat den ersten Schliff, sind Kinder bei dir Probeleserinnen und Leser?
Nein.
Nee? Warum nicht?
Dann sagt das eine Kind das, das andere Kind sagt das und dann sagt das andere wieder was anderes. Und da ist man auch nicht schlauer als vorher. Nee, das mache ich nicht. Also früher, als mein Sohn noch kleiner war, dann habe ich das gemacht. Und er hat aber auch immer gesagt, ja gut so und so. Dann habe ich dann gemerkt, also nee, das muss ich jetzt selber wissen. Was den Schliff betrifft, ist das so, der erste Schliff ist ja nur, dann ist das Buch erstmal so der Grundtext fertig. Und dann beginnt ja eigentlich eine neue Art an, also ich schreibe Texte, ich weiß oft überhaupt nicht, wie es weiter, wie ein Buch weitergeht, ja. Sodass ich manchmal selber, wenn ich mich hinsetze zum Schreiben, gespannt bin, was jetzt kommt. Weil ich es vorher einfach noch nicht weiß, ja.
Und dann passiert es einfach.
Und dann gucke ich das und diese Phase des Nicht-Weiterwissens und dieses bisschen so im, dass ein Schleier vor der Wirklichkeit ist, die ist ja erstmal vorbei. Das heißt, die erste Stufe ist abgeschlossen. Und jetzt geht man ja im zweiten Schliff, wenn du das so sagen willst, daran, sich wirklich die Sätze mal genau anzugucken, die man da geschrieben hat. Nicht? Und beim dritten Mal auch.
Du bist der Künstler der kurzen Sätze. Steht in deinen Kritiken echt? Mal drin. Was ich, also kann nachvollziehbar, sein, ne? Für Kinder ja durchaus geeignet, für uns Großen eigentlich auch.
Das kann, ja, kann sein, ja, kann sein, ja.
Hast du dir einen Stil erarbeitet oder ist der auch einfach... So,
naja, der Stil ist ja nicht immer, weil der ist zum Beispiel bei diesen Bukowski-Büchern so, also im besten Fall ist der Stil eines Buches deckungsgleich mit dem Inhalt, also mit diesen Protagonisten zum Beispiel, mit dem, der erzählt. Da erzählt ja ein Junge und der redet in seiner Sprache und es muss mit ihm wirklich extrem was zu tun haben, wie er spricht, ja, wie das bei uns auch ist. Also bei der Pizzakatze habe ich einen ganz anderen Stil oder sowas. Oder bei, nee, das ist wirklich so, also es muss... Der Ton eines Buches richtet sich ja nach diesen Wesen, die da auch auftauchen. Ja?
Ja.
So. Und aber natürlich mit diesen kurzen Sätzen, das mag ich manchmal gerne. Ja? Mhm. Auf jeden Fall.
Auf deiner Website sind verschiedene Kritiken veröffentlicht. Typische Geschichte macht man so, ne? Pressereaktionen. Wie wichtig sind dir die? Weil du kommst ja gut an. Also die Menschen mögen dich und die KritikerInnen auch. Ist das wichtig?
Dass die mich mögen? Mhm. Naja, so ein Hindernis ist es nicht, ne? Sagen wir mal so.
Es hilft beim Verkaufen, ne?
Nee, ja, der Verkauf, der ist ja sowieso gar nicht mal so üppig. Also einfach eine gute Begleitung, eine gute Motivation. Am besten ist es natürlich, dass die Kinder diese Texte mögen. Das sind ja Kinder- und Jugendbücher. Und ich mache ja sehr viele Lesungen. Ich bin oft in Schulen. Ich treffe die ja direkt, oft auch Kinder, die die Texte gar nicht kennen unbedingt. Und das ist mir wichtig. Das ist viel wichtiger, als das Kritikerinnen sagen.
Du bist wirklich unwahrscheinlich viel unterwegs. Bist ja auch in so einem Verbund, wo ihr gezielt in Schulen reingeht. Ja. Aber auch in Bremen hatte die Kinder- und Jugendbuchszene durchaus ein Gewicht. Galaxie der Bücher ist im November wieder. Wie wichtig ist das für dich als Autor hier in der Stadt? Ja?
Ach so, ich bin gar nicht so etabliert in der Stadt. Also ich glaube...
Ich sehe dich immer mal wieder. Du.
Ja, ich habe immer mal eine Lesung oder sowas. Mhm. Nicht? Aber ich habe gar nicht so viele Lesungen in Bremen.
Du bist mehr überall.
Ja, das ist interessant. Das geht witzigerweise vielen Autoren so, dass sie in den Städten, in denen sie leben, gar nicht so oft gefragt werden.
Würdest du lieber häufiger gefragt werden?
Ja, ich würde gerne viel in Bremen lesen, weil die hat man nicht lange Anreise, muss nicht im Hotel wohnen.
Siehst du, mein Gefühl war ganz anders. Also alle, die das hören.
In Bremen, das jetzt hört.
Ja, ne? Der Will ist ein wahnsinnig sympathischer und ein toller Autor. Nicht, ne? Und er liest gut.
Ich lese ganz toll.
Und die Kinder, die lieben dich auch.
Die Kinder mögen die Texte oft, ja. Also die Kinder hören zumindest mit großer Aufmerksamkeit zu. Es ist ja nicht nur lustig, was da steht in den Büchern. Mhm. Und die Kinder mögen das wirklich, ja. Und das ist erstmal, sagen wir mal, man hat ja immer Kinder in Schulklassen, zum Beispiel sehr, sehr begabte Mädchen, die alles lesen und denen es sehr leicht fällt, solche Texte anzunehmen und zuzuhören, ne? Intensiv. Aber es gibt ja auch viele andere Kinder, die es gar nicht gewöhnt sind, Bücher zu lesen. Und die eigentlich gar nicht wissen, was ein Buch ist.
Und das ist toll, die zu kriegen.
Und das ist, wenn man da das Gefühl hat, wenn so ein Junge, also nicht immer jung, aber zuletzt war es meistens ein Junge, danach kommt und sagt, ey, Alter, gut, ne? Ich habe die ganze Zeit zugehört, fällt mir eigentlich schwer, aber hab ich, ne? Kaufe ich mir jetzt das Buch oder hole ich mir. Das sind ganz wichtige Momente.
Ist das dein Antrieb?
Ja, das ist ein Antrieb. Das ist schön, das motiviert für die nächsten Tage. Das gibt Kraft und Mut. Aber es gibt ja viele Antriebe. Die Lust auf ein neues Buch, auf einen neuen Text, auf eine neue Art von Arbeit. Weißt du, ich gebe mir Mühe zum Beispiel, meine Bücher sind sehr unterschiedlich. Ne? Und das ist ein großes Vergnügen. Also ich schreibe nicht immer das gleiche Buch. Im Gegenteil, wenn ich eins fertig habe, versuche ich jetzt ein ganz anderes zu schreiben, mit einem anderen Ton auch.
Hast du so eine Zielvorgabe? So im Schnitt kommen ja ein, zwei Bücher von dir
raus? Überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Und ich schreibe auch nie auf Bitte eines Verlages irgendein Buch oder so. Oder ich habe auch nie irgendein Abgabedatum. also was ja ganz viel gemacht wird, dass man, wir brauchen dies und dies Buch bis dann und dann. Das würde mich zu sehr unter Druck setzen. Ich schreibe ein Buch fertig und dann, wenn ich glaube, dass es okay ist, dann gebe ich das ab und natürlich immer das Risiko ist, dass es vielleicht keiner will. Ne?
Ja, das stimmt. Wir sprechen in den Schreibgesprächen auch immer die Themen an, die gerade aufgegriffen und besprochen werden im Literaturmagazin. Für Oktober sind das Perspektiven und Fahrräder. Wir beide sind mit dem Fahrrad hergekommen, aber genau. In Bremen ist das irgendwie ein sehr naheliegendes Thema. Wäre das auch ein Fahrrad als Hauptprotagonist für ein Buch von dir geeignet?
Nee, als Hauptprotagonist nicht, aber es ist lustig, dass du das sagst, weil in dem Buch, was ich gerade schreibe, hat der Junge, der ist so 14 oder so, die haben sehr wenig Geld und er hat so ein Rad, wo er immer sagt, sein Schrottrad. Ne? Und irgendwann, wenn die durch die Straßen fahren, übernimmt das Schrottrad das Kommando.
Ja. Ach, cool.
Ja, das ist jetzt nicht das die Hauptsache des Buches, aber es irgendwann macht er nur noch, was sein Schrottrad will.
Ach,
das will dann immer so in die Innenstadt und ja, die haben ein ganz spezielles Verhältnis zueinander, die beiden. Es ist witzig, dass du das gerade sagst.
Aber man hat dann auch so, mir kommen sofort Geschichten aus meiner Kindheit mit dem Fahrrad, weil es ja da oft, gerade wenn man so, weiß ich nicht, in der Großstadt, aber im ländlicheren Bereich aufwächst, eine Rolle gespielt. Und ich hatte nie so ein cooles Fahrrad. Ich wollte so gerne so ein BMX-Fahrrad haben, das ich springen kann. Und dann habe ich eins im Wald gefunden und habe es mir wieder aufgemöbelt.
Oh,
und das war dann mein Schrottrad. Und irgendwann fiel es auseinander, aber ich war auch, es war so stolz auf mein Schrottrad. So,
ja,
kommt sofort wieder, wenn du das erzählst. So, yeah, weil ich war so unfassbar stolz
auf
mein springendes Schrottrad. Großartig. Und Perspektive? Denkst du, wenn wir das andere Thema noch mal aufgreifen? Ich würde mal auf dich gucken. Also ich habe ja schon gelernt, die Themen und die Bücher und die Geschichten kommen zu dir. Aber machst du dir so Langfristpläne?
Nein. Also ich glaube, ich halte es sehr gut möglich, dass ich irgendwann aufhöre, Kinderbücher zu schreiben. Weil ich da vielleicht das Gefühl habe, irgendwann reicht es. Und ich habe auch das Gefühl, bald das, was ich in Kinderbüchern sagen wollte, gesagt zu haben. Und es kann sein, dass ich aufhöre und Erwachsenenbücher schreibe. Das sind dann ganz andere Bücher. Das halte ich schon für möglich. Also ja, ich habe immer wieder irgendwie neue Ideen für Kinderbücher. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es bald mal erst mal reicht.
Oh, okay, interessant. Aber dann kommt ja was anderes. Wir müssen nicht auf dich verzichten.
Genau.
Du hast dein Buch, was gerade in der Mache ist, schon angesprochen. Darfst du noch mehr verraten oder ist noch geheim?
Ach, das ist einfach so eine Geschichte. Über so einen Jungen, da passiert nicht viel drin.
Klingt super, kaufe ich mir.
Das ist mehr so ein Samuel Beckett für Kleine.
Okay, mal gucken, was passiert. Wir warten.
Nein, das ist jemand, ein Junge, der sich nicht sehr gerne mag, sich selber nicht sehr gerne mag und der einen mühsamen Weg zu gehen hat, gerne am Leben zu sein. Und das fällt ihm sehr, sehr schwer. Ja, es ist nicht so lustig, das Buch.
Okay.
Tiefgründig ein bisschen, aber auch so, ja, kann ich gar nicht so genau sagen, ist ja wirklich noch sehr intim.
Okay. Kommen wir später nochmal, irgendwann bestimmt drauf. Ich habe schon gesagt, seit 30 Jahren schreibst du. Vorher warst du Maler, das wird auch immer mal wieder erwähnt.
Ja, hast du mal probiert, ne?
Ja, hast du probiert. Sagen wir, du warst Maler. Was hat das Schreiben, das Autorsein mit dir gemacht? Glaubst du, es hat dein Leben verändert? Und dich?
Ja, auf jeden Fall hat das sehr stark verändert. Auch, dass ich ja irgendwann dann entschieden habe, das ist jetzt mein Beruf und dann muss man sich darum kümmern, Verlage zu finden, Lesung zu finden. Das von Verlagen kann man ja nicht leben. Also man muss also auf Lesereise gehen, man muss lernen, sich mit Schulen zu verbandeln. All das, ja sicher, ändert so eine Entscheidung das Leben.
Kannst du deinen Job empfehlen?
Das kann ich nur Leuten empfehlen, die gerne schreiben und die schreiben müssen. Also schreiben als etwas, wo man denkt, kann ich auch lassen. Das würde ich jetzt irgendwie sowieso durch sowas finde ich komisch. Also ich glaube, man schreibt bessere Bücher, wenn man einer Tiefnotwendigkeit folgt. Ja? Und wenn man das jetzt jemand hat und dann auch noch Kinder ganz gerne mag, das ist ganz förderlich bei Kinderbuchautoren.
Ja, schadet nicht. Ne?
Und wenn man dann noch so auch diese Themen mag von Kinderbuchliteratur, die ja andere sind jetzt als Erwachsenenbücherthemen, ja, dann kann man das nur empfehlen. Aber das Schwierig ist natürlich beim Schreiben, man hat ein ziemlich ödes Material. Also wenn man malt, hat man Farben. Die Farben heißen so Krapplack und Pariser Blau und so, ja.
Aber du hast all die schönen Wörter.
Ja, aber die Wörter, die man benutzt, sind alle schon abgenutzt.
Gebraucht.
Du findest keine neuen Wörter, wenn du sagst, das ist alles benutzt, ja, von der Werbung, vom Alltagsreden, von anderen Büchern. Das Material ist eigentlich ziemlich öde. Das muss man ja jetzt in jedes, die Wörter in einen neuen Kontext bringen, damit sie wieder anfangen zu glänzen oder damit sie neu gesehen werden. Ja? Aber das Material ist spröde.
Aber es klingt nach einer schönen Herausforderung. So, jetzt sehe ich hier die Leute, die Bahn ziehen und ich merke, du wirst schon so ein bisschen, du musst da ins Wasser. Wir haben am Anfang schon kurz darüber gesprochen, neben dem Schreiben ist deine große Leidenschaft das Schwimmen im Freibad. Jetzt geht die Saison zu Ende, wir sind am Ende des Sommers angekommen. Warst du wirklich jeden Tag im Freibad?
Nee, nicht jeden Tag, aber fast.
Ja.
Also ich wohne jetzt zur Hälfte so eigentlich auch in Köln so. Mhm. Und da gibt es auch eine große Freibadkultur. Und ja, eigentlich so, weil ist mein Alltag so, wenn ich jetzt nicht gerade was dazwischen kommt, ja, da eigentlich jeden Tag hinzugehen. Also warum, ne? Es gibt ja nichts Besseres zu tun.
Ja, und was machst du? Wie kommst du durch den Herbst und den Winter ohne Freibad?
Jetzt schwimme ich da oben im Hallenbad, haben wir so ein kleines Hallenbad da oben und Hornerbad. Und in Köln hat auch gute, also was heißt gute, Köln hat Hallenbäder.
Ja.
Und ja, da muss man sich da so durchquälen durch diese spezielle Hallenbadluft.
Draußen
und,
ist schöner.
Ja, sicher, sicher. Also, die jetzt hier noch schwimmen, das sind Leute, die das alle hier sehr zu schätzen wissen. Diesen grauen Himmel über uns gerade und so eine kühle Luft. Ja, das ist schon was Tolles.
Okay, dann lasse ich dich jetzt schwimmen, okay?
Danke, aber jetzt ist die Sonne wieder weg gerade.
Ja, das tut mir leid, ja, der Regen das macht kommt. Ja, aber bei Regen ist so auch schön.
Ja, nee, auf jeden Fall. Wir gehen da jetzt, also ich gehe da jetzt rein, du willst ja nicht. Ich sage jetzt auch noch die Interviewerin, weil hat erst daran gedacht, ihren Badeanzug mitzubringen. Ja. Hat ihn dann vorsorglich nicht dabei gehabt, um dann sagen zu können, ich habe ja keinen Badeanzug.
Ja, und Nacktschwimmen ist hier nicht, ne? Sonst wäre ich natürlich 19 Grad Wasser und 16 Außentemperaturen. Das schreckt mich natürlich überhaupt nicht ab.
Ja, das ist interessant. Das ist immer der gute Moment, wenn die Wassertemperatur wärmer ist als die Außentemperatur.
Das ist schön, ne?
Das ist interessant, dann möchte man nämlich nicht raus.
Ich war letztens im See im Regenschwimmen, da war es auch so und es war herrlich. Es ist schon großartig. Über was sprichst du lieber? Über das Schwimmen oder über das Schreiben?
Über das Schwimmen.
Ja, ganz klar, merk schon. Will, ich guck noch kurz, wie du ins Wasser gehst. Bist du schnell oder langsam drin?
Ja.
Und ich danke dir für deine Zeit.
Ja, bitte. Ich danke dir für die schönen Fragen. Also ich werde ja manchmal interviewt, aber wirklich nicht so freundlich und lustig wie von dir.
Ja, das ist cool. Das freut mich.
Also es ist jetzt kein Bad, also es ist nicht der Honig um den Bart oder so. Kein Bad mit Honig, sondern es ist wirklich ernst. Es ist sehr, der immer was zu sagen will.
Wie schön. Das hat mir auch große Freude gemacht. So, nun wird die Brille aufgesetzt, nochmal gewienert. Und dann geht's ins Wasser.
Ich werde dich beobachtet.
Will, ich wünsche dir viel Spaß. Schnell rein oder langsam testen?
Normal eben. Natürlich, biologisch.
Zack, ist er im Wasser. Ist schön?
Ja, wunderbar. Tschüss.
Tschüss, viel Spaß. So, das sieht schön aus. Hier werde ich nicht mehr gebraucht. Das war's mit den Schreibgesprächen mit Wild Mehling.
Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.